Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von How to Baby. Ich bin's, euer Host Petra Russo, und darf euch begrüßen heute ausnahmsweise zu einem sehr medizinischen und auch sehr ernsten, leidvollen Thema. Manche von euch werden vielleicht etwas mit dem Begriff Endometriose anfangen können, andere nicht. Jedenfalls gilt es, darüber aufzuklären, insbesondere die jungen Frauen, die unter schmerzvollen Blutungen etc. leiden. Ich habe im Gespräch heute Herrn Universitätsprofessor Dr. Peter Oppelt. Er ist aus Deutschland kommend, war früher in Erlangen, jetzt mittlerweile am AKH in Linz und eindeutig Endometriose-Experte, aber auch Primarius und der Gynäkologie und Geburtshilfe und Spezialist auf gynäkologische Onkologie. Aber das Endometriose-Zentrum in Linz, das wird durch Herrn Dr. Peter Oppelt vertreten, und ich darf ihn heute begrüßen. Danke für unser Gespräch. Guten Morgen, Herr Professor.
Guten Morgen. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Danke Ihnen. Ich habe dann in den Shownotes sämtliche Informationen für euch vorbereitet. Also da geht's um die Verlinkung, wenn ihr Fragen, Sorgen respektive ganz konkrete Wünsche zu diesem Thema habt. Seht ihr es dann in den Shownotes, wie man zu Herrn Professor Dr. Oppelt kommt. Gut, ich würde gleich einsteigen. Herr Professor, für die, die noch nichts damit anfangen können, obwohl es eine sehr häufige Erkrankung ist, was ist denn Endometriose?
Woher sie kommt, wissen wir nicht, auch obwohl es sehr viel beforscht wird. Was wir wissen ist, es ist eine Schleimhaut, die normalerweise in der Gebärmutter vorkommt und die eigentlich mit der Menstruationsblutung abgeblutet wird. Und dass man diese Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter in den Eierstöcken oder im Bauchfell vom Bauch findet und einerseits Schmerzen verursachen können und andererseits im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch gestellt werden, weil die Patientinnen nicht schwanger werden.
Endometriose ist mehr als eine normale Blutung meistens. Also oft sagen Patientinnen, sie haben sehr, sehr starke Blutungsschmerzen. Manche sind so geplagt, dass sie selbst beim Urinieren unter verdammten Schmerzen leiden, aber auch beim Geschlechtsverkehr. Können Sie dazu ein bisschen das Schmerzbild uns darstellen?
Vielleicht, dass wir ein bisschen damit anfangen, warum bluten die Patienten so stark? Die Patienten, die eine so starke Blutung haben und haben ja oft eine Art Endometriose in der Wand von der Gebärmutter. Und wenn man sich das im Ultraschall anschaut, dann sieht man, dass die eine Seite von der Gebärmutter viel dicker ist als die andere Seite und dass das dann wie so ein kleines Ödem in diesem Bereich ist. Und normalerweise bei der Menstruationsblutung zieht sich ja die Gebärmutter ein bisschen zusammen und verschließt dadurch immer die kleinen Gefäße, die in diese Höhle von der Gebärmutter münden und eigentlich diese Schleimhaut versorgen. Und die wird dadurch abgeschoben. Und dadurch, dass da so ein kleines Ödem drin ist, kann die Gebärmutter sich natürlich nicht so gut zusammenziehen. Dadurch werden die Gefäße nicht so gut verschlossen. Dadurch bluten die Patienten so stark. Und dadurch, dass da eine Reaktion in dieser Wand ist und die Gebärmutter immer wieder sich versucht zusammenzuziehen, tut es natürlich weh. Das ist wie wenn sie einen Muskelkater im Muskel haben und versuchen, ihn zusammenzuziehen. Und das macht diese Schmerzen bei der Periode. Davon abzusehen, Geschlechtsverkehr ist eine ganz andere Ursache häufig. Ja, es gibt gewisse Strukturen, die dann im Bauchraum sind, die, wie soll ich mal sagen, das ist eine Art Verbindung zwischen der Gebärmutter und vor allem hinten des Steißbeines. Und da setzt sich die Endometriose sehr gut oder sehr gerne drauf. Sie liebt das, die Endometriose, diese Lokalisation. Und beim Verkehr wird natürlich der Uterus bewegt. Und dadurch entstehen diese massiven Schmerzen beim Verkehr.
Sie sagten, die Ursache, wer Endometriose und wann bekommt, es wäre leider Gottes noch immer ungeklärt in der Medizin. Warum ist denn die Forschung auf diesem Gebiet so spät?
Weil man nicht dran stirbt.
Okay, gut.
Also es ist zwar eine harte Aussage.
Ja, aber es ist ja doch auch bei jungen Frauen manchmal schon beim Einsetzen der Regelblutung feststellbar. Wann sollte man denn spätestens mit welchen Auffälligkeiten zum Gynäkologen gehen und im Hinterkopf haben, es könnte sich doch um Endometriose handeln, wenn man jung ist?
Schmerz ist was sehr Subjektives, ja. Aber ja, wenn man bei der Periode so starke Schmerzen hat, dass man über mehrere Tage ein Schmerzmittel nehmen muss, weil man sonst seinen Alltag nicht bewältigen kann, dann ist das schon ein Thema, was man abklären sollte. Und dieses Abklären bedeutet aber nicht immer gleich, dass da auch eine Operation dahinter stecken muss, sondern es geht erstmal primär darum, in die Diagnostik zu gehen und zu schauen, was ist der Grund für diese extrem starken Regelschmerzen.
Ja, starke Regelschmerzen, haben wir gesagt, das geht auch eben manchmal bis zum schmerzvollen Urinieren, wenn die Schleimhaut sich dann doch wiederum in der Harnblase auch gebildet hat. Was meinen Sie denn dann, wie man diese Schmerzen, unabhängig jetzt von klassischen Schmerzmitteln, behandeln kann? Ab wann sollte man denn an eine minimalinvasive Operation denken?
Also erstens wollte ich vielleicht mal sagen, diese Endometriose in der Harnblase ist was sehr Seltenes. Ja? Also wir sehen das als Zentrum, sehen wir das 3-4 Mal im Jahr. Und das Problem ist, dass diese Herde in die Blase hineinbluten und die Patienten oft lange Zeit immer auf Harnwegsinfekte behandelt werden. Ja? Weil dieses Blut macht natürlich Blut, ist ja ein super Nährboden für jedes Bakterium, was irgendwo herumläuft. Ja? Und deswegen haben diese Patienten auch häufig, wie gesagt, Blasenentzündungen und Schmerzen beim Wasserlassen. Es ist aber eher selten.
Gott sei Dank.
Die Frage ist natürlich, ja, Gott sei Dank, Ihre Frage zielt dahin, wer soll operiert werden und wo soll ich es erstmal konservativ, ab wann? Primär geht es, wie gesagt, erstmal um die Diagnose. Wo steckt das Problem? Steckt das Problem in der Gebärmutterwand? Kann ich irgendwie was tasten? Ist etwas, was zum Beispiel im Darm ist, wo ich auch Darmblutungen habe? Das sind Dinge, die man natürlich operativ doch eher angehen sollte, wenn sie massive Beschwerden machen. Ja, ist es allerdings so, dass ich jetzt nur, sag ich mal, ein Problem in der Wand habe, dann gibt es heutzutage so Dinge wie die Hormonspirale, wo man solche Dinge auch sehr konservativ angehen sollte. Vor 10 Jahren hat man alles operiert. Wir sind deutlich zurückgegangen von dem, was Operationen angehen. Und der primäre Versuch ist, wenn keine Organschädigung vorliegt, also sprich, dass ein Tumor, ein Endometriose-Tumor, also das ist jetzt nichts Bösartiges, sondern Gutartiges, ein Endometriose-Knoten, sagen wir es vielleicht besser, im Darm richtig steckt und Beschwerden macht oder in der Blase steckt, dann sind es Dinge, die man sicherlich doch eher operativ angeht. Geht es nur darum, dass ich Schmerzen beim Verkehr habe oder dass die Regel sehr, sehr schmerzhaft ist und ich im Augenblick keinen Kinderwunsch habe, dann kann man das gucken, ob man das nicht vielleicht auch konservativ angeht.
Okay.
Sprich medikamentös.
Medikamentös die Schmerzen behandelt. Ist wahrscheinlich eine logische Konsequenz. Es ist wenig Heilungschance auf Endometriose, nicht wahr?
Nachdem ich nicht weiß, wo es herkommt, weiß ich auch nicht, wo ich angreifen kann. Die Pharmaindustrie hat es in den letzten Jahren, das Thema etwas für sich entdeckt, muss man sagen. Ja, es laufen von einigen Firmen ein paar Studien dazu. Ja, man versucht nicht den hormonellen Weg zu gehen im Augenblick, aber im Augenblick alles, was so gerade getestet wird, hat doch irgendwo wieder einen Eingriff in die Hormonsituation. Wahrscheinlich wird es noch eine Zeit lang dauern, bis wir wirklich was haben.
Ja, ja. Gut, das ist jetzt die Forschungsfrage. Sie sind, ich habe es eingangs gesagt, Expertisezentrum, Endometriosezentrum in Linz. Wie viele Fälle hat man denn in Österreich und in Deutschland circa pro Jahr?
Also wir operieren um die 200 Fälle etwa im Jahr mit Endometriose. wobei das von ganz leichten Endometriosen bis hin Darmendometriosen, Blasenendometriosen alles sind. Es gibt vom Herrn Schweppe so eine grobe Schätzung, wo man sagt, dass jede 10. Frau darunter leidet. Ja.
Und also ist doch natürlich, jede 10. Das ist schon viel, oder?
Es ist schon viel, ja. Aber nicht jede Frau, die Schmerzen hat und, sage ich mal, die jetzt dann eine Hormonspirale hat und mit der Hormonspirale sehr gut zurechtkommt, ja.
Ja.
Von der Klinik her ist es wahrscheinlich eine Endometriose, aber man schaut nicht unbedingt nach, wenn man sie damit erfolgreich behandelt.
Deswegen, Sie sagten jetzt öfters, Herr Professor Oppel, dass wenn man keinen Kinderwunsch hat, können wir vielleicht darauf mal eingehen, wie hängt denn die Endometriose mit dem Kinderwunsch zusammen klinisch?
Wahrscheinlich die Endometriosezellen können gewisse Botenstoffe exprimieren und aussenden, die eine Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter wahrscheinlich etwas entgegensteuert. Das war, kommt man daher, man hat Untersuchungen gemacht, wo man Patientinnen milde Endometriosen entfernt hat und die sind hinterher spontan schwanger geworden, obwohl sie vorher versucht haben, schwanger zu werden, was nicht geklappt hat, sodass man dies in diesem Zusammenhang mit dieser Endometriose sieht.
Okay. Und außerdem ist diskutiert, dass Patientinnen mit Endometriose auch ein höheres Frühgeburtsrisiko haben, frühere Aborte oder auch ein höheres Risiko an Plazenta Previa zu leiden. Können Sie da vielleicht ein bisschen kurz eingehen?
Ja, können wir gerne. Ja. Also
bitte.
Die Patientinnen... Es ist nicht so, dass jetzt, wenn wir jetzt 100 Patientinnen nehmen, ja, sagen wir, haben in der Regel von diesen 100 Patientinnen 7 Patientinnen Auffälligkeiten in der Schwangerschaft, wenn man es jetzt mal ganz grob nimmt, als Gesamtallgemeinbevölkerung. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt eine Endometriose habe, ja, wenn ich jetzt 100 Endometriose-Patientinnen habe, dann plötzlich 80 Patientinnen Probleme in der Schwangerschaft haben. So ist es nicht. Sondern ich habe halt dann nicht von diesen 100 Patientinnen 6 oder 7 Patientinnen, sondern ich habe dann 10 oder 11 Patientinnen, die Probleme in der Schwangerschaft vermehrt haben. Und das ist natürlich gegenüber der Allgemeinbevölkerung, wenn man es in Verhältnis setzt, ist es auffällig. Und es ist richtig, dass man weiß, dass diese, wenn man eine Endometriose hat, dass diese Patienten Plazenta Previas, also das heißt, es ist ein Vorliegende von der Gebärmutterkuchen, der am Ausgang aus der Gebärmutter vor der Gebärmutterhals liegt, dass die Patientin sowas in Richtung Schwangerschaftsvergiftung im Volksmund läuft, dass die vermehrt auftreten. Aber es ist nicht so, dass das alle Patientinnen trifft. Und wir haben sehr, sehr viele Patientinnen hier, die wir in der Endometriose behandelt haben und die eine ganz völlig unauffällige Schwangerschaft haben.
Und müssen nicht während der Schwangerschaft dann diverse Medikamente einnehmen?
Gar nichts, gar nichts. Okay. Das Problem ist, es gibt sicherlich Verläufe, die nicht so schön sind. Aber was ganz wichtig ist, die Patienten, die diese schweren Verläufe haben, das sind Einzelfälle. Davon sehen wir vielleicht alle 2 Jahre eine oder zwei. Ja?
Okay.
Wir haben, wie gesagt, das Grand, wenn die gut behandelt sind und dann erfolgreich in die Schwangerschaft starten, ja, dann kann man ganz getrost sein und muss keine Angst haben vor der Schwangerschaft und wird auch ganz normal entbinden können. Also eigentlich sollte das dann wirklich so sein, wie das die meisten Patienten auch erleben, die keine Endometriose haben.
Wunderbar. Jetzt meine Frage hinsichtlich des unerfüllten Kinderwunsches. Ist dann schon das State of the Art, dass man auf Endometriose auch untersucht, also dass dieses Thema durchaus auch mit einbezieht?
Naja, sagen wir mal Kinderwunsch. Über was wir ehrlich reden müssen, ist erstmal 50% der Probleme beim Kinderwunsch ist der Mann.
Ja.
Und bevor ich die Frau auf den Kopf stelle, sollte man den Mann auf den Kopf stellen. Der tut sich viel einfacher, der gibt eine Probe ab. Und dann wissen wir ja schon mal, in welcher Ecke wir stehen. Ja?
Okay, ja.
Das sage ich mal, das nehmen wir jetzt mal vorweg. Die zweite Sache ist natürlich dann, dass die Thematik der Endometriose natürlich schon abgeklärt wird bei der Abklärung. Aber das heißt nicht, also man wird sie in der Anamnese, wird die Patientin fragen, haben sie Schmerzen während der Periode, haben sie Schmerzen beim Verkehr, haben sie Schmerzen beim Stuhlgang? Und dann macht man ja auch einen Ultraschall. Und wenn man dann beim Ultraschall sieht, dass da eine Endometriosezyste ist, die 8 bis 10 Zentimeter misst, dann wird man sicherlich mit einer operativen Einheit das zusammensprechen. Das ist der große Vorteil bei uns. Ja? Wir haben ein Kinderwunschzentrum und wir haben das Endometriosezentrum. Und Kinderwunsch ist nie eine Entscheidung von uns alleine, ja, sondern das ist immer etwas, was wir zusammen besprechen, diese Patienten. Und dann sagen wir, okay, da machen wir erst die Zyste raus. Oder nee, die Endometriose, die misst nur 1 Zentimeter, die Zyste. Das kann man vernachlässigen für einen Kinderwunsch. Wir können gleich zum Beispiel in IVF gehen. Und das ist das, was sie halt, wenn sie in eine Kinderwunschklinik gehen, die nur Kinderwunsch machen, die wollen ihr Produkt verkaufen. Ja, dann wird nicht abgewogen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil von uns und das ist das, was wir auch extrem viel spielen und was uns, wie gesagt, es ist für beide Seiten eine große Lernphase gewesen, wo man jetzt schon sagen können, na, da gehen wir mal lieber zum Kinderwunsch, die wollen das lieber gleich machen oder die Kinderwunschleute sehen da irgendwas und sagen, da besprechen wir erstmal mit den Operateuren, da gehen wir lieber erstmal zur OP und dann gehen wir da rein.
Wunderbar, das heißt also, dieser interdisziplinäre Dialog, der ist schon umgesetzt in Linz. Da ist schon ein dichtes Zusammenarbeiten.
Ja, schon immer. Ja. Ja, und das ist das, und das hatten wir auch in Erlangen. Und das ist, die Patientin kommt ja meistens mit 2 Themen, wenn sie kommt, ja, oder 3 im Endeffekt. Das eine ist, sie versucht schwanger zu werden, ja. Das zweite ist, sie hat jeden Monat massivste Schmerzen, ja, wo sie dann daheim sitzt. Und das dritte Hauptproblem ist, die Patientin ist seit 2 Jahren verheiratet und die ganze Verwandtschaft nervt mit der Frage, warum sie denn immer noch keine Kinder haben. Ja? Und das ist natürlich alles, was diese Paare massivst belastet, weil man das ja nicht erzählen möchte. Nee, das klappt einfach bei uns nicht, ja. Und in der Situation haben wir natürlich das große Glück, dass wir eine eigene Psychologin haben. Wir haben hier im Haus eine eigene Psychosomatikerin, ja, wo wir auch Schmerzsituationen mit denen besprechen können. Also wie gesagt, Kinderwunsch und Endometriose, das ist nicht eine One-Man-Show, sondern das ist wirklich ein Thema, was sehr viele Begleiter braucht.
Ein Teamplayer. Sie haben ja selbst, Herr Professor Oppelt, auch eine psychosomatische Grundausbildung, wie ich Ihrem Lebenslauf entnommen habe. Jetzt ist die Frage, die Psychosomatik, wie spielt denn die, weiß man da schon etwas, wie Endometriose und Psychosomatik in Verbindung stehen?
Naja gut, diese Patienten haben natürlich ein gewisses Schmerzgedächtnis. Ja? Sie dürfen nicht vergessen, die Patientin, wenn die links unten einen Schmerz spürt, dann weiß sie, okay, wenn ich heute diesen Schmerz spüre, dann habe ich morgen stärkere Schmerzen. Übermorgen liege ich für 2 Tage im Bett. Ja. Ich bin für meine Freundin nicht erreichbar. Mein Arbeitgeber schaut mich wieder schief an, weil ich wieder 2 Tage gefehlt habe. Das ist natürlich schon mal eine belastende Situation. Und dann kommt die Patientin und dann operieren wir sie, sage ich mal, erfolgreich. Und es gibt keine 100% in der Medizin. Und ich sage immer meinen Patienten, wenn wir eine Schmerzsituation oder Reduktion von 70% erreichen, dann haben wir schon mal 100% medizinischen Erfolg. Und die Patientin muss aber auch lernen, jeden Schmerz, den sie in ihrem Körper erfährt, dass das vielleicht nicht unbedingt wieder in diese Situation führt. Ja? Und da gibt es auch gewisse, wie soll ich mal sagen, Bewältigungsmechanismen. Und dafür ist die Psychosomatik gut, die einfach diese Situationen mit der Patientin durchgeht, ja, und ihr versucht auch, Handwerke oder Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie diese Situation besser bewältigen können.
Okay, Sie sprechen Handwerkzeuge an. Jetzt denke ich mal ganz niederschwellig, kann man mit der Ernährung vielleicht die gesamte Situation erleichtern, weil Sie sagten ja auch Endometriose und Hormone, das geht Hand in Hand. Hormone geht wiederum mit der Ernährung Hand in Hand. Kann man da ein bisschen gegensteuern selbst?
Ein Lieblingsthema. Es gibt bisher wirklich ein und ich möchte dahin provozieren, ja, ja. Dass du sagen, es hat bisher noch keiner bewiesen, wenn ich jemanden 1 Kilo Fleisch, eine Schachtel Schokolade und eine Flasche Wein hinsetze, dass es dem dann automatisch schlechter geht, dass er mehr Endometriose kriegt. Ja? Die Patienten müssen sich das selber austesten. Ja? Und die Patientin weiß, dass sie gewisse Dinge verträgt und manche Dinge verträgt sie nicht. Und es gibt auch, es hat sicherlich auch die Stresssituation was damit zu tun. Wir haben Patienten, die vertragen zum Beispiel keinen Alkohol. Ja? Und dann kommen die Urlaub zurück und sagen sie, sag ich, und wie war es im Urlaub? Und dann sagen sie, ah, das war super. Stellen Sie sich vor, ich habe sogar ein Glas Wein getrunken. Ich habe keine Bauchschmerzen gekriegt, ich habe keinen Durchfall gekriegt. Ich glaube, dass wir einfach zu wenig wissen von dieser ganzen Sache. Ja? Und manche Patienten begeben sich da in eine Diät, wo jegliches Genussmittel gestrichen wird. Ja? Sie leben von Schmerztabletten, sie haben kein Genussmittel, sie ziehen sich zurück. Ja? Dass das ein komischer Mensch wird nach ein paar Jahren, das ist ja völlig klar. Ja? Also diese Diäten und sagen apodiktisch, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ja? Ich finde es was ganz Schlimmes. Ja? Ich finde, sie müssen das austesten, wenn sie merken. Ich weiß auch, wenn ich an gewissen Tagen, in gewissen Situationen Rotwein trinke, dann habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen. Ja? Und es gibt Tage, wo ich völlig entspannt bin und da kann ich ein Glas Rotwein, da kann ich auch zwei Gläser Rotwein trinken und ich habe am nächsten gar nichts. Und es hängt jetzt nicht davon ab, ob es ein guter Rotwein oder ein schlechter Rotwein ist.
Ja, und Sie meinen, die Patientinnen, die sollten sich da nicht so unglaublich stressen und sich alles verbieten, den Wein, das Essen, die Lebenslust, sondern alles Entspannende, Lebenslustige ist ja wiederum förderlich für die Heilung, respektive unter Anführungszeichen Heilung, aber für das Wohlfühlen auch trotz dieser Begleitung Endometriose.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, diese Diäten, ja, aber manche leben so apodiktisch und blättern Seite für Seite jeden Tag durch und sind nur noch damit beschäftigt, ja, sondern auf den Körper hören, ja, und es einfach ausprobieren.
Ja, auf den Körper hören. Das heißt, jetzt gehe ich gedanklich wieder rein. Die Patientinnen, die dann erfolgreich schwanger werden und ihre Babys bekommen, leben dann danach, nach den Schwangerschaften, auch weiter mit der Endometriose? Oder wie sieht's denn da aus? Wenn man schon einmal geboren hat, wird es dann besser, schlechter, gleich? Beziehungsweise wann ist das Spiel Endometriose spätestens zu Ende?
Gut, wenn man es ganz knallhart nimmt, ja, ganz zum Schluss halt, ja.
aber nein, nach der letzten Regelblutung erhört man oft, also in der Menopause.
Man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Also A ist Bitte? Es in der Regel so, dass die Patienten nach der Schwangerschaft oft ein halbes Jahr bis ein Jahr keinerlei Beschwerden haben. Ja? Okay. Und dass es danach doch wieder kommt. Wenn die Patienten, was natürlich richtig ist, Patienten, die jetzt 60 Jahre alt sind, die bekommen keine neue Endometriose mehr. Haben aber die Patienten, bevor sie in die Wechseljahre gekommen sind, Beschwerden, weil sie zum Beispiel einen Knoten an einer Ecke irgendwo sitzen hatten, der ihnen aufgrund von dem Zug Beschwerden gemacht haben, dann werden sie diese Beschwerden auch mit in die Wechseljahre hineinnehmen und auch da noch Beschwerden haben.
Okay.
Ich kann ein bisschen so grob sagen, wer ohne Schmerzen in die Wechseljahre hineingleitet, der wird danach wahrscheinlich keine Beschwerden haben. Derjenige, der mit Beschwerden in diese Wechseljahre hineingeht, das kann schon sein, dass der noch an einem oder anderen Zeitpunkt doch noch Beschwerden hat und die wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Endometriose stehen.
Und Sie meinten, dass während der Schwangerschaft die Endometriose weniger schmerzhaft sein soll. Das heißt, es ist ja wiederum der Hormonzusammenhang. Stimmt das?
Ja gut, da werden natürlich gewisse andere Hormone ein bisschen exprimiert. Ja, es gab ja auch mal einen Kollegen in Österreich, der hat mit Schwangerschaftshormonen Endometriose behandelt. Da war er aber, glaube ich, der Einzige in der Welt, ja. Es ist nicht mein Schwerpunktthema, deswegen kenne ich mich da relativ wenig aus. Aber man kann dazu sagen, das ist keine etablierte Therapie international, die irgendwo weiterverfolgt wird in irgendeiner Art und Weise und kann auch sicherlich, wenn man das als Dauertherapie macht, zu anderen gefährlichen Situationen führen.
Wie Brustkrebsentstehung oder dergleichen? Habe ich da die richtige Assoziation?
Ja, Brustkrebs ist vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt gewisse andere. Das ist ein Wachstumsthematik. Also, ja. Ich möchte mir jetzt nicht festlegen. Wie gesagt, ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet. Aber wie gesagt, ich würde den Leuten dazu nicht raten, sich mit solchen Therapien zu beschäftigen.
Und okay, gut, jetzt noch Endometriose, gute Schwangerschaft, alles die Entbindungen, die Geburten sind ganz normal, sagten Sie. Also da braucht man nichts zu bedenken, da kann man ganz locker auch mit in die Geburt gehen.
In der Regel, ich sage jetzt mal, die Thematik ist, ist Blase operiert worden oder ist Darm operiert worden, muss man sich das individuell angucken. Ansonsten, wenn Zysten ausgeschält worden sind, wenn irgendwo Endometriose von dem Bauchfell irgendwie entfernt worden ist, besteht keinerlei Grund, irgendwo auf eine Spontangeburt zu verzichten. Mhm. Das Thematik ist, die Thematik, es gibt sehr wenig Daten und wir haben hier im Haus ein internationales Register für solche Geburten, wo ich glaube, ein paar 20 Kliniken weltweit im Augenblick eintragen ihre Geburten von Patientinnen, die an Endometriose leiden oder an Endometriose operiert wurden, weil es weltweit keinerlei Daten dazu gibt.
Ich darf jetzt noch zum Schluss unseres Talks in die Operationsmethodik reingehen. Wie wird denn in der Regel operiert? Minimalinvasiv oder wie kann man sich das national und international vorstellen?
Gut, also wir sind natürlich ein Schwerpunkthaus, was die minimalinvasiven Sachen angeht. Und wir haben auch das Glück, dass unsere Chirurgie und Urologie gleichmaßen ausgerichtet ist wie wir, sodass wir von, also sagen wir mal, von 50 schweren Bauchendometriosen, ja, die wir operieren, müssen wir vielleicht bei einer mal doch einen Bauchschnitt machen. Aber der Rest, alle Darmresektionen etc. etc., Blasenteile, also wenn man aus der Blase was schneiden muss und so, das wird alles endoskopisch gemacht.
Alles endoskopisch, also so sanft wie möglich für die Patientinnen.
Richtig, wobei man schon fairerweise sagen muss, ich möchte jetzt nicht sagen, dass derjenige, der es über einen Bauchschnitt macht, dass das schlecht ist. Was wichtig ist, dass es innen drin gut operiert wird, ja. Und die Endoskopie ist ja nur die Art und Weise des Zugangs. Wichtig ist, dass das innen drin, wo der Befund ist, sauber operiert wird, egal ob es jetzt offen oder endoskopisch gemacht wird.
Okay, gut. Das heißt, wir sind dem Thema Endometriose, dieser sehr doch beeinträchtigenden Erkrankung von jeder 10. Frau, heute ein bisschen mehr auf die Spur gegangen, Herr Professor. Vielleicht können wir in einem unserer nächsten Podcasts mal wirklich auf die Unfruchtbarkeit stärker eingehen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da wieder miteinander sprechen könnten. Sage heute ganz, ganz herzlichen Dank für dieses erste Einführen ins Krankheitsbild Endometriose und den Ergebnissen, die über das Zentrum in Linz doch durch Sie wunderbar dargestellt wurden. Ich sag euch, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Bleibt ganz, ganz bei euch, wie wir heute schon wieder gehört haben. Hört auf euren Körper, schaut auf eure Gesundheit und wenn irgendwelche Fragen zu diesem Thema bei euch aufpoppen, dann seht in den Shownotes unter www.howtobaby.com unsere Informationen beziehungsweise auch über Instagram howtobabypodcast. Wir sagen danke, Herr Professor Oppelt, wünschen alles, alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Und euch nochmals alles Gute, eure Petra. Ciao, ciao. Baba.